Unternehmen Mitte. Der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Häni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
Pola Rappert im Gespräch mit Philipp Schallberger, Kaffeeexperte und mehrfacher Schweizer Baristameister.
Herzlich willkommen, Philipp Schallberger, hier im Unternehmen Mitte.
Danke für die Einladung, Pola.
Und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen zur 7. Folge des Mitte-Podcasts. Heute spreche ich mit dem Mann, der schaut, dass wir jede Woche 80 Kilogramm Espresso in bester Qualität geliefert bekommen und der unseren Kaffee so gut kennt wie kein anderer. Wir sitzen hier eine Etage über dem Kaffeehaus mit Blick in die Basler Innenstadt und waren auch gerade unten im Kaffeehaus und haben natürlich einen Kaffee zusammengetrunken. Philipp hat einen Espresso getrunken und ich ebenfalls. Bei mir ist es eine Ausnahme. Normalerweise trinke ich Kaffeecreme. Ja, das Kaffeehaus hat nun schon eine 22-jährige Geschichte und die Kaffee-Ära hat mit dem typisch italienischen Espresso begonnen. In Anführungsstrichen, wie man ihn von der Tankstelle kennt. Und wurde im Laufe der Jahre verbessert und verfeinert. Jedoch blieb immer das wichtigste Kriterium, dass der starke, kräftige Charakter erhalten bliebe, damit er auch durch den Latte Macchiato hindurchstechen kann. Seit 2017 beziehen wir die gerösteten Bohnen von der Kaffeemacher GmbH in Basel. Philipp Schallberger ist Co-Geschäftsführer und Gesellschafter der Kaffeemacher GmbH und leitet die Rösterei der Kaffeemacherinnen, ist verantwortlich für den Rohkaffeeeinkauf. Zudem ist Philipp zweifacher Schweizer Baristameister und jeder in der Schweizer Kaffeeszene kennt ihn.
Ja. Okay, ja, mal schauen.
Und ich kenne Philipp von einem TNT, einer Latte-Art-Battle vor circa 10 Jahren am Rheinufer in Basel, wo ich einen Film darüber gemacht habe und Philipp gefilmt hat, wie er tolle Formen in den Cappuccino gezaubert hat.
Als Kaffee noch nur Spaß bedeutete.
Ja, herzlich willkommen, Philipp. Und ich beginne mit der Frage, was für ein Mensch bist du?
Zum einen einer, der sehr gerne leckere Dinge mag. Deswegen Kaffee zum Beispiel. Ich mag aber auch sehr gerne Wein und andere leckere Dinge wie Schokolade und viel Käse. Zum anderen jemand, der gerne Fortschritte sieht in einem Themenbereich, aber auch in einem Team und da zusammen mit anderen was bewegen möchte. Und so in einem Thema, das uns da interessiert. Und wenn wir dann alles zusammenbringen können, also Teamleistung und zusammen da was bewegen und Fortschritte sehen beim Thema, das wir bewegen, plus bei den Menschen, die da alle mitarbeiten, dann ist das das, was ich wirklich mag. Und so würde ich mich als Menschen verstehen.
Du hast ja schon in sehr jungem Alter dein Leben dem Kaffee gewidmet. Mhm. Warum machst du das? Warum ist es der Kaffee?
Also wie so oft sind, glaube ich, Kaffeebiografien extrem zufällig. Also ich kenne keine einzige Kaffeebiografie, die irgendwie stringent verläuft. Ich kenne alles nur Biografien, die irgendwann mit Kaffee in Berührung kommen und dann bleiben alle da. Aber es ist nicht so, dass sich jemand gesagt hat, so jetzt, ich mache jetzt nur noch Kaffee und mache eine Ausbildung und bleib dann so, sind alles irgendwie reingekommen. Bei mir war das genauso der Fall. Also ich habe einen Studentenjob gehabt in einer Kaffeebar in Thun. Und das war 2006 und ich fand das gerade sehr interessant. Also ich habe bis dahin eigentlich wirklich nur sehr schlechten Cappuccino getrunken. und kam da in Berührung mit Espresso, so wie du ihn vor eingangs erwähnt hast, also so wie man das kennt aus südlicheren Mittelmeerstaaten. Und gleichzeitig war da aber auch der erste Barista-Kurs, also wie bedient man eigentlich so eine Kaffeemaschine, und ich fand das fantastisch. Und habe das dann einerseits immer gesehen, so als Ausgleich zum Studium. Also konnte damit eigentlich mein Studium mitfinanzieren, habe es aber immer als Ausgleich gesehen. Und das Team da war einfach super und man hat, ja, wir haben zusammen sehr viel gelernt. Und lustigerweise waren wir eine der ersten Kaffeebars in der Schweiz, die dann Latte Art gemacht hast. Das ist erwähnt, also diese Muster in Cappuccino oder Flat White. Und das war sogar eine Schlagzeile im Thuner Tagblatt wert. Also eine dreiseitige Reportage von Mustern im Cappuccino. Das war 2007. Und das war halt das war sensationell. Also das war für viele ein Wunder, dass das überhaupt ging. Und dann kamen so viele Leute in diese Bar und sagen, die möchten das jetzt sehen. Und das war 2007, also noch nicht so lange her. Und trotzdem für eine Entwicklung, gerade so in der Schweizer Spezialitäten-Kaffeeszene, sind das Ewigkeiten. Und ich scherze jetzt manchmal mit meinem damaligen Chef und heute sehr guter Freund, Partner bei verschiedenen Dingen und gleichzeitig Patenonkel von unserem Sohn, mit Matthias, dass wir uns manchmal so als Veteran verstehen, was irgendwie komisch ist, denn wir sind jung, aber haben irgendwie, durften miterleben, was so in der Spezialitätenindustrie in der Schweiz gelaufen ist in den letzten 15 Jahren.
Ja, ihr seid ja auch schon wieder an Projekten, die die Zukunft betreffen, dazu später. Ja, die siebte Folge, die widmen wir einfach ausschließlich dem Kaffee, dem Mitte-Espresso, denn es kommen jeden Tag bis zu 1000 Gäste ins Haus und trinken diesen Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffeecreme. Und das seit vielen Jahren. Und jeder hat ein Gefühl für diesen Kaffee und weiß, warum er genau den trinken möchte. Da gibt es Liebhaberinnen, Liebhaber für diesen Mitte-Espresso. Und ja, vielleicht könntest du noch mal den Gästen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, wie schmeckt der denn? Also jetzt möchten wir eigentlich jedem eine Espresso-Tasse reichen. Mhm. Beschreib doch mal das Geschmackserlebnis des Mitte-Espresso.
Ja, also du hast es erwähnt, 80 Kilo Kaffee pro Woche ist echt viel. Also das ist sehr, sehr viel Kaffee, der da so über die Theke geht. Und wenn 1000 Gäste hier sind, dann pro Tag, das ist dann wirklich viel Kaffee. Und der Kaffee war von Anfang an, die Philosophie hinter dem Kaffee war, so einen Brückenkaffee zu machen. Also vom klassischen Espresso, den man so kennt, zu einem Kaffee, der, ich sage es jetzt mal sensorisch, etwas freizügiger ist, also auch andere Facetten zeigen darf, aber nicht zu extrem ist. Also von beiden Welten etwas vereinen. Und jetzt kann man das abbilden in zwei Dingen vor allem, einerseits im Röststil und andererseits in der Zusammensetzung einer Mischung. Also ich fange an mit der Mischung, da haben wir uns entschieden, eine Mischung zu machen. Die haben wir zusammengestellt mit dem Unternehmen Mitte. Da haben wir 50% von einem Kaffee aus Brasilien drin und der sollte die Basis sein für den Espresso. Der sollte so ein milchschokoladiges, nussiges Baseline-Geschmacksprofil geben. Ja, und also eher so an Kaffee erinnern. Das ist so der Boden. Und dann wird das, wenn man so möchte, aromatisiert, so ein bisschen komplexer gemacht mit 30% von einem Kaffee aus Peru. Und der ist gewaschen. Und das heißt, der bringt auch mehr Frische mit und mehr Säure mit. Und der hat dann so einen leicht zitrischen Charakter. Also das kommt jetzt oben auf diese nussige Baseline drauf. Und am Schluss haben wir noch 20% von einem Carnifora oder auch als Robusta bekannt aus Indien. Und was der macht, der gibt so vor allem so im Abgang, gibt er eher so einen klassischen Eindruck von dem, was viele unter Espresso verstehen. Also er gibt dann noch etwas so eine herbe, leicht dunkel, bitter Schokolade Note, ohne bitter zu sein. Das war eigentlich so die Idee. Und wenn man das jetzt in einer Welle betrachtet, dann wäre es eher so ein nussig, milchschokoladiger Auftakt mit etwas frische Säure. Und das kann zuerst mal verwundern, dass Kaffee so schmecken kann. Dann setzt sich der Brasilianer durch und sagt, ja, das schmeckt nach Kaffee. Und dann, was aber bleibt, ist so dieser Robusta-Effekt mit etwas holzigem, gewollt holzigem, etwas zartbitter Schokoladeabgang. So. Also so drei Etappen. Und wenn das funktioniert und sich jemand da wiedererkennt, dann ist das, dann wäre das das Ziel des Kaffees.
Ja, und was macht der Kaffee in der Milch? Und was macht der Kaffee, wenn er grober gemahlen und länger gebrüht im Kaffeecreme sich entfaltet?
Du hast es auch gesagt, bei der Milch, da muss es so sein, dass ihr nehmt ja denselben Kaffee auch mit Milch, also der muss wirklich durch die Milch durchschlagen. Und auch das, da hilft auch Robusta. Also der gibt so etwas mehr, diese kräftige Note, sagen wir mal. Und vor allem auch der Kaffee aus Brasilien, der gibt dann so dieses klassischere Empfinden, was wir so in Milch- oder Espresso-basierten Milchgetränken haben, aber mit Fokus auf Süße. Also das sind, und dann kommt eben der Röststil zum Zuge, und wir rösten euren Kaffee so mitteldunkel und nicht sehr dunkel. Und im Vergleich zu anderen Kaffees ist das doch eher heller. Ja, für uns ist es schon eher dunkler. Und das heißt, wir behalten so diese Nussig-Schokoladigkeit, ohne ins Verbrannte abzudriften. Und das merkt man vor allem beim Cappuccino dann. Also da, wenn man riecht am Cappuccino, dann ist mehr so dieses Kaffee-Kaffee-Erlebnis im Vordergrund und weniger verbrannt. So, das möchten wir nicht. Latte Macchiato ist halt primär Milch. Ja, also da hat es jeder Kaffee schwer, da durchzukommen. Und beim Lungo, beim Kaffee-Crème, beim längeren Kaffee, da spielt dann der Peruaner so eher die Hauptrolle, und der gibt etwas mehr Frische, etwas mehr Säure. Denn wenn wir keine Säure hätten im Kaffee, dann wäre der Kaffee extrem lasch, vor allem wenn der lang wäre. Und lang, sagen wir so 100 Milliliter, dann wäre der Kaffee nur schal, wenn da nicht so ein säurelastiger Kaffee drin wäre.
Ja, und ist der Kaffee jetzt italienisch?
Nein, ich glaube eben so ein Brückenkaffee. Also ich glaube, er ist deutlich mehr Kaffeemacheresk als italienisch. So, also
es oder ist was? Was verstehen wir eigentlich unter italienisch?
Ja, gut. Wenn wir davon ausgehen, dass, du hast es gesagt, an der Tankstelle nach dem Gotthard für viele der Kaffee der wahre Kaffee ist, dann sind es meistens sehr kurze Extraktionen. Ja, so im Gegensatz zum Espresso Helvetica, der meistens sehr lang und sehr heiß und sehr dünn ist. Also hat einerseits mit der Zubereitungsform zu tun, dass es kürzere Extraktionen sind, und das macht ihr hier ja auch. Das andere ist, dass die Röstnoten dominieren meistens, und darauf verzichten wir. Und dann ist es auch so, dass wir eben so einen Kaffee aus Peru drin haben, der etwas mehr Frische gibt, und das findet man auch eher weniger im klassischen süditalienischen Verständnis, wo Kaffee doch deutlich dunkler ist, deutlich robusterlastiger und deutlich bitterer.
Ja, und was würdest du sagen, also was ist das Geheimnis des Mitte-Espressos?
Ja, ich tue mich schwer mit Geheimnissen. Ich glaube, bei Kaffee gibt es keine Geheimnisse. Aber es ist, also einerseits ist es ja eine Mischung. Und eine Mischung ist immer spannend. Also man muss keine Mischung machen. Also es kann ja auch ein Single Origin sein, ein Single Farm oder wirklich nur eine, sagen wir, Kooperative, die den Kaffee beisteuert. Aber hier war die Idee, eben so diese Brückenfunktion zu haben. Also zwischen, was man klassisch versteht oder verstehen kann als italienischen Espresso, plus dem, wie wir als Rösterei ticken und sagen, ja, es gibt noch eine andere Facette, treffen wir uns irgendwo in der Mitte oder so. Und dann wollten wir das so zusammenbringen. Mhm. Also ich glaube, das Geheimnis oder vielleicht ein Charaktermerkmal, sage ich mal, ist wirklich etwas klassisch im Abgang und etwas anders, und ich sage es jetzt, moderner im Auftakt.
Ja, schön. Ja, jetzt würden wir gerne von dir mitgenommen werden in das Bild, wo dieser Kaffee wächst und wie es dort aussieht. Und vielleicht in drei kurzen Bildern von diesen drei verschiedenen Cafés. Wie ist es dort? Was ist das Besondere? Und dann als viertes Bild, wie kommt der Kaffee in die Rösterei und was passiert dann dort?
Ja, also ich glaube, die Produktionsbedingungen und die Philosophie von den drei Kaffees könnte nicht unterschiedlicher sein. Der Löwenanteil, also 50% des Blends, kommt aus Brasilien, von einer Kooperative, die heißt Abbas. Mit ihnen arbeiten wir jetzt im sechsten Jahr. Und in Brasilien ist Brasilien ist die weltgrößte Kaffeeproduzentin. Also 33% des globalen Kaffeevorkommens kommt aus Brasilien.
Und warst du selber dort?
Noch nicht. Unser Felix war da und sie waren schon zweimal hier. Jetzt ist es wieder an uns, da zu sein. Und das ist wirklich Kaffee im großen Stil, Kaffeeproduktion. Und da geht es sehr viel um Volumen. Und diese Art von Kaffeeproduktion unterscheidet sich deutlich von der in Peru. Also in Brasilien haben wir größere Produzenten, das sind 80 Produzenten bei Appas.
Und mal dieses Bild, sind wir jetzt auf dem Berg in Brasilien? Wo sind wir? Was passiert dort? Ist es dort immer ganz heiß? Ist es nah am Meer? Also wie?
Es ist ziemlich landinwärts. Es ist im Norden von Minas Gerais. Und da auf Englisch heißt es so schön die Rolling Hills. Also, weißt du, so die halbhohen Hügel, die so sanft gleiten. Also das ist so Brasilien-Kaffeeproduktion da so in der Region. Und große Farmen. Ja? Und groß heißt dann wirklich auch so 10 bis 20 Hektar. Also ziemlich groß, wenn man es jetzt mit Wein vergleicht. Jetzt in Peru sieht es ganz anders aus. Deutlich bergiger, deutlich kleinere Farmen, 1 bis 2 Hektar groß.
Mit der Hand gepflückt?
Handgepflückt, deutlich ärmlicher, deutlich, sagen wir, arbeitsintensiver, weil mehr Handarbeit, weil steiler, weil weniger mechanisch, weil die Topografie das überhaupt nicht zulässt. Und da sind es mehrere Produzierende, die den Kaffee zusammenbringen und dann so einen Makroblend machen. Mhm. Also da mehrere Produzenten zusammenkommen, der Kaffee wird dann geordnet und zugeordnet und dann gibt es ein bestimmtes Profil und das Profil, das wir für den Mitteblend nehmen, heißt da Mishanango. Also das ist so ein Name eines kleinen Hügels da. So in Indien wiederum ist es dann viel mehr dynamischer Agroforst, das ist Urwald, und viel tiefer, also es ist dann auf 400 bis 500 Metern und das ist sehr waldig, also sehr urwaldig und da wachsen Kaffeepflanzen, es ist super heiß. Es ist sehr trocken.
Und also das heißt, die kleinen Kaffeepflanzen unter den großen Bäumen.
Ja, genau. Da hast du so genau kleinere Bäume, mittelhohe Bäume und hohe Bäume und die geben sich gegenseitig Schatten. Allzu viel Schatten ist nicht gut, aber gerade jetzt bei Canephora oder eben Robusta dann, der braucht natürlich auch Sonne, aber weil es da sehr heiß ist, braucht es auch mehr Schatten, sodass der Boden halt nicht austrocknet. Und Robusta braucht halt immer wieder Wasser. So. Also der braucht... Deswegen wird auch der oft bewässert. Also der ist zwar robuster, wie der Name vermuten lässt, aber trotzdem braucht er immer ein bisschen Wasser. Also das sind einerseits, sagen wir, sehr, sehr urwaldähnliche Verhältnisse in Indien, dann an Monokultur erinnernde Felder in Brasilien und dann sehr bergig in Peru. Also das sind drei komplett verschiedene Bedingungen.
Ja, dann bleiben wir noch kurz dort. Mit der Frage, wie bio ist unser Kaffee? Also das Unternehmen Mitte, die Gastronomie, Küche und Konditorei hat gerade einen langen Prozess der Umstellung auf Biogastronomie hinter sich. Das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt eines Weges, der Weg mit dem Bio, der Weg immer weniger Pestizide zu verwenden und immer weniger Lebensmittel einzukaufen, die entweder konventionell angebaut sind oder nicht biozertifiziert sind, in Klammern zum Beispiel Wildkräuter vom Berg sind nicht biozertifiziert und viele gute andere Dinge auch. Genau, wie sieht es denn mit dem Kaffee aus?
Also 50% ist Bio der Mischung und das zahlt sich auf in 30% des Kaffees aus Peru und die 20% aus Indien, die sind schon Bio. Die anderen 50%, der Kaffee aus Brasilien, der von Appas, der ist konventionell produziert. Wir sind im Gespräch mit Appas, was denn ihre Idee einer biologischen Produktion ist. Und das Gespräch ist noch ziemlich jung, aber das ist, glaube ich, sehr fruchtbar. Und hier muss ich etwas ausholen, denn in Brasilien ist weniger als 0,5% der Produktion ist biologisch oder biodynamisch oder sagen wir mal nicht konventionell produziert. Also Brasilien hat seit Jahrzehnten, seit gut 60 Jahren, den vollen Fokus auf Quantität. Und man kennt so vielleicht einen brasilianischen Ansatz vom Fleisch oder von Soja. Da gibt es wenig Kompromiss. Da gibt es einfach, wenn man etwas macht, dann richtig groß. Und es gibt ja Fläche. Und das ist, da haben viele Produzenten in den letzten Jahrzehnten auf Fläche gebolzt. Und die Böden da sind arg strapaziert. Und wenn man jetzt anstrebt, und das streben wir an mit APAS, also wir sind jetzt im Dialog, was ist möglich, von konventionell auf Bio umzusteigen, was das für Sie heißt.
Und was ist das konkret beim Kaffeeanbau? Sind das Pestizide, die gespritzt werden,
viel
Insektizide, Dünger?
Es ist sehr viel Dünger und wenn mechanisch geerntet wird, viel Herbizide, so dass man einfacher mechanisch ernten kann, also mit den Traktoren. Und da umzustellen auf Bio, das ist halt wie von, also das ist eine 180 Grad Kehrtwende. Und das braucht sehr viel Überlegung und das braucht etwas Mut und das braucht zuerst mal sehr viel auch Vertrauen. Also es ist eine Vertrauensfrage, die man stellen kann. Und ich habe die gestellt und so nach eineinhalb, zwei Stunden Zoomen da mit Brasilien, ich habe dann die Frage beantwortet, die sie gar nicht gestellt haben. Ich habe gesagt, hört mal, wenn ihr das macht, dann zahlen wir von Tag 1 der Umstellung den Biopreis und nicht erst nach einer dreijährigen Umstellung. Und dann waren sie dabei. Er sagt, okay, wir prüfen das gleich. Aber das ist interessant, was es bewirkt. Also sie getrauten sich gar nicht, die Frage zu stellen. Sagt, hey, wenn wir auf Bio umstellen, dann müssen wir zuerst mal unheimlich viel organisches Material rankarren, weil die Böden echt nicht gut sind. Und da, wo die Böden gut sind, braucht es noch mehr Bäume und so weiter. Also es ist wirklich, das ist ein langfristiges Projekt, schafft man nicht in 5 Jahren, wenn dann wahrscheinlich in 8 bis 10 Jahren. Mhm. Aber weil wir Interesse haben, lange da Projekte anzustoßen und verbindlich ein Partner zu sein, ist es absolut interessant für uns und für Sie auch und sind da jetzt, sagen wir mal so, in weiterführenden Gesprächen. Aber bis sich da was tut, da geht es noch ein Weilchen.
Ja, also wir sind ja auch schon länger im Gespräch über dieses Thema, denn eine Biogastronomie zu sein als Kaffeehaus, wo dann der Kaffee kein oder der Espresso kein Biozertifikat hat, ist natürlich eine spannende Sache und zeigt aber auch ein Stück, wo wir stehen und wo auch die Welt steht. Mhm. Und da schließt sich natürlich die Frage an, ja, warum ersetzen wir dann diesen brasilianischen Espresso nicht einfach durch einen anderen Bio-Kaffee?
Das wäre sicher ein gangbarer Weg, aber das wäre weniger in unserem Verständnis von Partner zu sein. Denn ich sehe viel mehr Möglichkeiten. Wenn wir so ein Projekt stemmen könnten mit APAS, dann wäre das eigentlich ein Blueprint, ein Entwurf, eine Vorlage, die andere adaptieren könnten. Wenn man es schafft, in Brasilien das so stark auf intensive Landwirtschaft eingefräst ist, das zu ändern in biologische Produktion, das wäre halt, das könnte, sagen wir mal, Schule machen in einem kleinen Kreis, aber es wäre ein Beweis, dass es geht. Und da hätten wir wirklich Impact. Wir könnten irgendwo jetzt Bio-Kaffee aus Brasilien kaufen. Allerdings würden wir dann von dem Volumen, das wir mit APAS machen, ziemlich viel wegnehmen. Und da sehe ich unsere Verantwortung dann auch als Partner, als Unternehmer, als Kunden, als Freunde. Sagen, okay, was heißt das jetzt? Also wir sind miteinander gewachsen, ist jetzt Kaffeemacher und Abbas in den letzten 5 Jahren und konnten jährlich mehr machen und sind da wirklich auch ein wichtiger Pfeiler für sie geworden im Abnahmevolumen. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen 20% weniger, dann bricht das da auch ein. Und deswegen ist es zuerst für uns spannend zu sagen, okay, was braucht es von euch, was braucht es von uns? Denn es gibt Interesse vom Unternehmen Mitte, von anderen und von nicht zuletzt von uns selbst, alles irgendwann auf Bio umzustellen. Sehen aber auch, dass es ein längerer Weg ist und wir haben große Lust daran, wirklich den schwierigen Weg zu wählen, der einfach länger geht.
Mhm. Genau, und so ist das vorläufig so, dass der Espresso nicht biozertifiziert ist mit dem Ziel, das anzuschubsen und schnell auf den Weg zu bringen. Und da werden wir dann schon bald wieder was hören. Jetzt machen wir noch den Bogen bis in die Schweiz. Wir haben eine Mitarbeiterin, die Madeleine, im Podcast Folge 2. Die befindet sich gerade auf einem Segelschiff Richtung Südamerika mit dem Ziel, dort eben Rohkaffee abzuholen und zurück nach Europa zu segeln. Natürlich ein Konzept, was sehr klimafreundlich ist. Und die Madlina ist Köchin und kocht dort für die gesamte Crew. Also wie kommt jetzt unser Kaffee über den Atlantik und wie sieht es in der Kaffeeakademie oder in der Rösterei, eher gesagt der Kaffeemacher, aus?
Ja, das, ich würde ja sehr gerne mal einfach so ein halbes Jahr ausklinken und auf einen Kaffeesack sitzen und einfach mit dem mitreisen und das alles live auf YouTube stellen. Mal schauen, was passiert. Größtenteils ist es sehr langweilig, aber dadurch läuft so etwa 5-6 verschiedene Etappen. Also von der Plantage, sagen wir mal, egal wo, geht es zur Verarbeitung. Aus den Kirschen wird eine entpulpte Kirsche, dann wird sie getrocknet, dann zur nächsten Station, da wird sie geschält. Dann wird sie abgesackt und vor dem Absacken geordnet. Und dann kommt sie auf einen Truck. Und dieser Truck fährt dann meistens in ein weiteres Verteilzentrum. Und aus dem Verteilzentrum geht es an den Hafen. Und es gibt da große Häfen, gerade in Brasilien zum Beispiel. Also Santos ist der größte Hafen, glaube ich, sogar weltweit, der Kaffee verschifft. Das ist seine Metropole. Also es ist eigentlich eine Stadt, was da an Kaffee weggeht. Und da geht er in einen Container rein. Und wir haben letztes Jahr das erste Mal einen vollen Container gemacht mit Abbas. Das sind also 320 Sack, die da drin sind. Das sind also 320 Sack in so einem Container. Und es wird heute immer schwieriger, wirklich einen Container überhaupt zu finden. Es gibt überall Verspätungen, zum Teil massiv. Jetzt kommt einer diese Woche an aus Peru, eben euer zum Beispiel, mit einem halben Jahr Verspätung. Mhm. Also
das heißt, auch der Kaffee, den wir jetzt heute getrunken haben, wann wurde der eingekauft von euch?
Ja, der wurde eingekauft vor 2 Jahren, geliefert vor 14 Monaten und eigentlich sollte seit 2 Monaten die frische Ernte hier sein. Ich habe aber in weiser Voraussicht viel zu viel eingekauft und jetzt bin ich ziemlich froh, dass es so ist.
Genau, das heißt, Kaffee kauft man eben nicht so mal Mengen für 1000 Gäste, sondern das überlegt man sich dreimal.
Ja, und es braucht viel Planung und Liquiditätsplanung und all diese Dinge. So, und der sitzt dann auf dem Container und geht auf irgendein Schiff und diese Schiffe sind ja riesig. Ja? Und sind da mehrere tausend Container auf so einem Frachtschiff. Und die Überfahrt, gerade von Brasilien nach meistens Antwerpen oder Rotterdam oder Hamburg, da kommt das an, die ist dann 4 bis 5 Wochen, je nach Seegang. Und von da geht es dann weiter per Truck zu uns nach Basel. Entweder in ein neues Warehouse in Kleinhünigen am Rhein, so am Dreiländereck. Und wir holen das da dann ab. Und dann kommt es zu uns in die Rösterei und wir haben da meistens...
Das heißt, ihr kriegt dann einen Anruf, euer Kaffee ist da und dann so ein bisschen Erleichterung.
Also du würdest jetzt lachen, vor 5 Jahren war es ein Fax, dann ein Anruf. Jetzt haben wir eine digitale Plattform und ich arbeite nur noch so und... Da fallen Lieferanten leider aus dem Raster, wenn die das nicht liefern können. Das muss ja alles einfacher werden. Aber es gibt eine Plattform, da gibt es so eine Push-Notification, sagt, yo, dein Kaffee ist jetzt da.
Ja.
Und dann frohlocken wir alle und holen den Kaffee ab. So, und dann haben wir meistens so etwa 20 Sack von einem Kaffee bei uns und rösten dann Montag und Dienstag. Wir haben jetzt ja die Rösterei umgebaut, das ist eine neue Rösterei, und machen jetzt in 2 Tagen das, was wir vorhin 5 Tagen machten. Das heißt, diese 2 Tage sind extrem dicht und da ballern wir wirklich viel Kaffee durch den Röster durch. So ein Röstgang dauert jetzt für euren Kaffee knapp 12 Minuten. Mhm. Und der kommt dann in 5-Kilo-Gebinde und die wechseln wir ja aus. Also wir liefern 5-Kilo-Gebinde, also die 80 Kilo sind 16 so Boxen pro Woche. Nehmen die leeren Boxen mit, waschen die und die sind dann so im Kreislauf. Und der Kaffee, den wir euch liefern, ist eine Woche alt, ihr lagert den nochmals 2 Wochen hier, sodass er beim Ausschack plus minus 3 Wochen alt ist. Und das ist das, was der Kaffee braucht nach der Röstung. Also Kaffee sollte nicht frisch sein, aber auch nicht so alt, ist so ein semi-frisch Produkt. Also kein Brot und kein Wein, sondern irgendwo dazwischen.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt eine spannende Reise. Sehr auch gerne. Für mich. Ja. Jetzt kommen wir noch zu dem Thema Gutsch. Also ihr habt eine Hafermilch, eine Schweizer Hafermilch lanciert als Genossenschaft. Wir sind auch Teil der Genossenschaft. warum jetzt noch eine Hafermilch, warum eine eigene Hafermilch? Mhm. Was ist denn da die Geschichte dahinter? Und wie viel Herzblut hängt da von dir da drin?
Ja, sehr viel Herzblut. Ich fange damit an. Es war erstens ein persönlicher Wunsch. Und aus dem persönlichen Wunsch wurde dann eine Dringlichkeit. Warum es das braucht, weil es ist, wie du sagst, es ist Schweizer Bio-Haferdrink. Also alles Schweizer Zutaten und sogar das Wasser. Denn die Realität ist so, dass die meisten Haferdrinks, die hier ausgeschenkt werden, die Rohstoffe, der Hafer ist Bio, aber aus EU-Bio. Das sind meistens Bulgarien und Rumänien, kommt meistens daher. Oder aus Österreich immer mehr. Und das andere ist, dass das Wasser kommt meistens aus Italien oder Schweden oder Dänemark. Und ich fand das immer ziemlich sinnlos. Also okay, in der Schweiz kann man extrem gut Hafer anbauen. Ist ein fantastisches Zwischenprodukt für die biologische Produktion. Das kann man einfach auch so im Wechsel da einfach mal Hafer anpflanzen. Ist ein einjähriges Getreide, das kann man ernten. Und dann das Wasser kommt auch aus der Schweiz, also möglichst lokal produzieren.
Aber wie kommst du da überhaupt zu, dass du dich damit beschäftigst, wo das Wasser der Hafermilch herkommt? Also das ist jetzt eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe in meinem Leben.
Weil die Haferdrinks, die man so kennt und die sehr populär sind, gerade so in Cafés, die kommen meistens aus Schweden oder England oder Dänemark. Und ich fand das immer etwas absurd, die Idee, tausende literweise Wasser aus Schweden zu importieren, wenn man hier genau das Gleiche machen kann. Es ist ja kein Hexenwerk. Es ist etwa 10% Hafer, es ist etwas Salz, etwa 2,5% Öl und Wasser.
Ja, und warum ist denn die Hafermilch teurer als die Kuhmilch?
Ja, weil die Kuhmilch zu günstig ist. Weil Kuhmilch extrem subventioniert ist. So, und jetzt kann man über Subventionen streiten, aber es ist eine ganz andere Diskussion. Aber die Kuhmilch, die wir heute so trinken, das ist ja kein realer Preis. Also es ist etwa 50% von dem Preis, was es eigentlich ist. Der Rest sind Subventionen, die wir per Steuer bezahlen. Der Haferdrink, der hat erstens keine Subvention. Und gerade in Deutschland ist die Situation, die Diskussion sehr, sehr krass, weil die Mehrwertsteuer ist da nicht 7,7%, sondern 19% auf Pflanzendrinks, aber deutlich weniger auf Kuhmilch. Ja. Und das ist halt absurd, gerade in einer größeren Klimadiskussion. So, und der Haferdrink ist auch teuer, weil davon gibt es doch wenig. Es gibt wenige Player, die das dann auch abfüllen können.
Aber immer mehr, oder? Also wenn
immer
ich jetzt,
mehr, aber noch zu wenige.
Wenn ich in unseren Keller schaue, also man muss sich vorstellen, im Keller ein riesiges Regal mit Espressobohnen und nicht weit davon entfernt drei riesen Ollis voller Hafermilch, die immer etwas im Weg stehen und die auch irgendwie schnell wieder weg sind. Also wie ist da das Verhältnis, wie schnell wächst da der Bedarf bei der Hafermilch?
Ich glaube, der wächst sehr schnell. Also wir haben, wie du gesagt hast, wir haben eine Genossenschaft gegründet aus zwei Gründen. Einerseits wollten wir nicht selber Geld suchen oder investieren und haben gesagt, wir machen das in der Gemeinschaft. Und eine Genossenschaft mit Genossenschaftsbeitrag gibt dir ein Seed Funding, gibt dir Liquidität vom Staat an. Und damit haben wir gestartet und sind, ich glaube, ich kann das sagen, in drei Produktionen auf einer schwarzen Null, so nach weniger als einem Jahr. Und das freut mich dann, dass das funktioniert. Gleichzeitig mussten wir jetzt vor einer Woche die Genossenschaft deckeln, weil wir nicht mehr produzieren können. Und wir heißt ja, dass wir lassen das Lohn abfüllen bei Sojana in Schlieren, bei Zürich. Und die können jetzt gerade nicht mehr machen. Hm. Und das andere ist die Rohstoffknappheit. Also wir sind seit 4-5 Monaten aktiv auf der Suche nach Rohstoffproduzenten, und zwar Hafer und Öl. Und wir haben mit den Großen telefoniert, du kennst Fenaco vielleicht, den gehört die Landi, also die größte, die Bauernorganisation der Schweiz. Also wir sind als Gutsch denen ein Begriff, weil wir 30% von dem aufkaufen, was die Fenaco brauchen. Fenaco, die kaufen eigentlich alles. Also heißt im Umkehrschluss, es gibt kaum Biohafer in der Schweiz. Wenn wir nach einem halben Jahr schon so viel kaufen und es gibt es nicht, und die letzte Ernte war ja für viele Landwirtschaftsprodukte sehr schlecht, auch für Hafer, Und deswegen haben wir jetzt uns auf die Suche gemacht nach Produzenten, die direkt für Hafer, für Gutsch produzieren und da gefunden.
Das heißt, es gibt jetzt eine Chance, dass welche von diesen endlosen Maisfeldern verschwinden und mehr Hafer angebaut wird eventuell.
Ja, vielleicht. Oder solche, die auf Bio umstellen. Ja. Und ja. Das konnten wir jetzt, wir möchten da auch eigene Lieferketten machen und eigentlich dasselbe, was ich vorhin beim Kaffee erwähnt habe, diese Philosophie auch auf unseren Haferdrink ansetzen und dann das pushen. Und es wäre schön, wenn man das noch mehr machen kann. Wir haben Anfragen aus dem süddeutschen Raum, die muss ich aber immer ablehnen. Ich sage, hey, das Konzept macht nur Sinn, weil es hier super lokal ist. Was wir dann immer anbieten ist, ich gebe dir alle Infos, wir setzen uns zusammen, ich sage dir, wie du das selbst machst. Und ich würde mich extrem freuen, wenn es noch viel mehr Kopien von Gutsch gibt, in Freiburg, in München, überall. Und jeder macht seine eigene lokale Wertschöpfungsnetzwerk, sage ich mal. Und es ist ja wirklich keine Hexerei. Man braucht einfach jemanden, der das für einen macht. Und dann holt man sich die Ideen rein und ballert Haferdrink raus.
Ja, wir kommen jetzt zur Endrunde von diesem Podcast. Es kommen noch zwei Fragen. Die erste Frage, was ist der Trend von morgen in Sachen Kaffee? Also vor ein paar Jahren haben wir das mit dem Filter ausprobiert und da hatten wir die Vorahnung, dass das der große Trend ist. Das hat sich ja auch weiterentwickelt und in manchen Städten ist es vielleicht auch zum Trend geworden. In Basel würde ich jetzt sagen, noch nicht. Aber also was ist für Basel der nächste Kaffeetrend?
Für Basel ist ja auch etwas limitiert, aber ich nehme die Frage gerne auf und würde sie gerne splitten. Und zwar auf welcher Seite? Also sage ich mir, auf Konsumationsseite glaube ich nicht, dass sich da sehr viel tun wird. Ich glaube, es hat sich sehr viel getan in den nächsten 10 Jahren. Kaffee wurde, sagen wir, neu definiert, aber ganz neu erfinden geht nicht, weil es immer noch Kaffee ist. So. Mhm. Also, aber ich glaube, der Markt hat sich segmentiert, hat sich ausdifferenziert, es gibt verschiedene neue Vorlieben und die wachsen alle. So, und das ist schön. Aber ein Trend oder ich hoffe, eine Entwicklung, die ich hoffe zu sehen, ist wirklich mein größtes Verständnis zu gewinnen, was eigentlich Kaffee ist, woher der kommt, wie der produziert wird und was die Anbaubedingungen sind. Und nochmals kurz die Frage aufzunehmen von vorhin, Bio, nicht Bio. Wir können hier schon sagen, ich hätte gerne Bio-Kaffee aus Brasilien. Und für uns ist das dann wirklich so ein Call, also ein Auftrag, das zu machen. Aber gleichzeitig sehe ich das dann auch als unsere Aufgabe, die Situation vor Ort zu vermitteln, was das wirklich bedeutet. Und hier diese Brückenfunktion zwischen Ursprung und Tasse, die noch stärker zu kommunizieren, ich glaube, das sollte ein Trend werden. Und da hoffe ich, dass es mehr und mehr Kaffees, mehr und mehr Röstereien machen, damit man wirklich so ein Verständnis hat, wie zum Beispiel über Wein. Weil hier überall gerade, ne, Baden-Württemberg, hier Nordwestschweiz, überall Wein, Wein, Wein. Ich glaube, alle waren schon mal auf einem Weingut oder daran vorbeigefahren. Und wenn wir so ein ähnliches Gefühl bekommen wie zu Wein, dann sind wir auf einem guten Weg.
Ja, und jetzt die allerletzte Frage, Philipp. Was würdest du machen, wenn du heute 10 Millionen Schweizer Franken geschenkt bekommen würdest?
Ganz einfache Frage. Ich würde mir eine Dry Mill kaufen, aber nicht selbst. Ich würde eine Genossenschaft gründen, also eine Kooperative, in Mexiko wahrscheinlich. Nein, ich sage irgendwo in Südamerika, wo es schwierigen Zugang gibt zu einer Dry Mill. Eine Dry Mill ist der Ort, wo viel Wertschöpfung vor Ort passieren kann. Das ist dann, wenn der Kaffee, der getrocknete Kaffee, geschält und exportiert wird. Es gibt viel mehr Wet Mills und die Wet Mill ist da, wo, sagen wir, wenn du eine Farm hast, dann entpulpst, schälst du die Kirsche, trocknest sie und bringst sie der Dry Mill. Es gibt von allen Mills, Mühlen, sagen wir, die es gibt in einem Ursprungsland, sind etwa 99% Wet Mills, 1% ist eine Dry Mill. Wenn man jetzt eine Dry Mill investieren und bauen könnte und die genossenschaftlich organisiert, dann hättest du einen riesigen Abstrahleffekt und es würde viel mehr Wertschöpfung da bleiben. Mit 10 Millionen baust du dir 20 Dry Mills. Also können wir zusammen gerne machen.
Wow, vielen Dank.
Gerne.
Ja, danke Philipp für dieses Interview.
Danke dir.
Bis nächste Woche, kann man sagen.
Ja, ist gut.